Was ich irgendwie ganz schön finde, ist, es ist so ein bisschen wie so eine wöchentliche Watchparty mit denen.
Sie gehen auf jeden Fall sehr ins Detail. So eine Folge kann auch schon mal fast 2 Stunden gehen.
Ich sollte mir auch sagen, die Übis.
Finde ich
die
super.
Übis von Überpodcast.
Ich bin am Start. Ja, also was wir beobachten, ist, dass Video und Podcast immer mehr miteinander verschmilzt.
Ich fand es super, dass sie zum Beispiel in der ersten Folge jemanden haben, der sich wirklich damals für die Bravo ausgezogen hat.
Mhm. Mir war das aber irgendwann zu viel. Ich weiß.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Ja, hi zu Überpodcast. Ich bin Ina Plodroch und in dieser Folge sprechen wir über 3 Podcasts und das mache ich mit Christine Watti aus der Überpodcast-Redaktion. Hi Christine.
Guten Tag.
Und wir haben natürlich einen Gast und zwar ist das heute Daniel Nicolaou. Du bist Podcast-Chef bei Spotify. Wir freuen uns ganz besonders, dass du dabei bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Hi Christine, hi Ina.
Wir sprechen über 3 Podcasts. Das sind Radio Island, ein Trash-TV-Podcast, NDA, die Akte Kescher Lehnhardt und HDGDL, ein Podcast über die Nullerjahre. Bevor wir über diese 3 Podcasts sprechen, Daniel, du bist seit 2015 bei Spotify, du bist Podcast-Chef dort. Aber als du da angefangen hast, da waren Podcasts ja noch nicht so ein großes Thema wie jetzt. Und jetzt, fast 10 Jahre später, habe ich den Eindruck, ist der größte Peak aber auch schon wieder vorbei, oder?
Boah, fast 10 Jahre, krass, da muss ich jetzt erstmal, bin ich kurz drüber gestolpert, dass das alles so schnell ging. Ja, also super viel passiert, seit ich bei Spotify damals angefangen habe. Und ja, in Deutschland hat sich ja so das kommerzielle Podcast-Geschäft erst seitdem entwickelt. Ich würde nicht sagen, dass es vorbei ist. Also bei uns auf der Plattform kommen jeden Tag ganz, ganz viele neue Podcasts an. Und wenn man so die Podcast-Charts im Auge behält, und das sieht man ja auch an den 3 Podcasts, die wir heute besprechen, da ist ja immer noch einiges los.
Ja, aber ist es bei Spotify an sich nicht mehr so wichtig? Weil da wurden ja gerade auch 200 Stellen im Podcast-Bereich gestrichen.
Ja, wir haben unsere Strategie angepasst. Das kann man auch online nachlesen, wenn man möchte, wo ich ein bisschen ins Detail gehe, wenn man mal danach googelt. Wir haben unsere Strategie gewechselt. Daraufhin mussten wir auch die Teams ein bisschen umstrukturieren. Genau, damit waren dann leider auch so ein paar Layoffs verbunden. Aber wir machen weiter und uns sind Podcasts immer noch total wichtig. Wir sind in Deutschland diejenigen, die eigentlich am meisten investiert haben in Podcasts über die letzten Jahre. Und das soll so weitergehen.
Es gab ja mal vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr, diese Bloomberg-Analyse, dass zum Beispiel in den USA die ähnlichen Podcasts ähnlich erfolgreich bleiben und es sich sozusagen wie so eine Wand gebildet hatte, ne? Dass zwar der Podcast-Markt war erfolgreich, aber da kam immer von unten nicht mehr so viel durch oder nur ganz selten und etablierte Podcasts mit prominenten Hosts blieben immer auf der Erfolgsebene. Und wenn ich jetzt auf den deutschen Podcast-Markt schaue, dann bin ich gar nicht ganz sicher, ob ich das so schnell analysieren kann. Aber ich erkenne das auch ein bisschen, dass es natürlich, es gibt immer wieder ähnliche Gesichter, es gibt ähnliche Hosts. Und ich weiß nicht genau, findest du das flexibel und variabel genug, wie sich das so entwickelt? Oder haben wir da auch diese, müssen wir diese Bestandsaufnahme treffen?
Total gute Frage, lieb ich aber.
Aber ich weiß auch nicht.
Genau, ich weiß es eigentlich auch nicht. Also auf jeden Fall, also das wäre jetzt gelogen zu sagen, dass so die Podcasts, die irgendwie prominente Gesichter oder Stimmen haben, dass die nicht diejenigen sind, die am schnellsten erfolgreich sind und sich meistens auch am längsten halten. Mhm. So beste Beispiele, Gemischtes Hack, Fest und Flauschig, gibt's ja schon ewig lang.
Hobbylos
wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Beispiel gewesen, um aufzuzeigen, die gibt's noch gar nicht so lange, die gibt's, glaube ich, gerade mal seit 2,5 Jahren. Und natürlich sind das auch bekannte Gesichter, trotzdem aber so ein bisschen aus einer anderen Welt, eben so aus dieser YouTube-Welt, die sich jetzt auch schon länger ganz, ganz, ganz weit oben halten. Ich glaube, so ein paar gute Gegenbeispiele sind, Wissen Weekly ist ein ganz gutes Gegenbeispiel, finde ich, was jetzt nicht prominent besetzt ist. Und ich finde, wir reden heute ja auch über 2 Podcasts, die nicht so prominent besetzt sind. Und ich glaube, das sind
aber
gute
Gegenbeispiele. Aber die jetzt auch nicht so weit oben in den Charts sind, oder?
Also NDA ist gerade auf Platz 1.
Ja, okay, das stimmt. Das war ja auch schon beim Wirecard-Podcast so. Ne? Das sind dann diese großen Recherche-Podcasts, die sind ja dann nur zeitweilig drin. Das entsteht ja alleine schon durch die Form. Diese 5 Folgen haben dann ja die Leute, die es hören wollen, irgendwann gehört und dann ist es ja auch wieder weg.
Total. Ich glaube trotzdem, ich würde schon sagen, vielleicht so die Zeit der Innovation ist gerade so ein bisschen nicht vorbei, aber ist ein bisschen langsamer geworden, was jetzt so krasse Innovationen anbelangt.
Ja.
Und ich glaube, alle Studios, alle Sender, alle Plattformen spielen es gerade so ein bisschen safer. Ich glaube, das hat einfach ne, ganz viel mit der wirtschaftlichen Lage, in der wir uns gerade weltweit befinden, zu tun. Und dass alle auch gelernt haben, was funktioniert im Podcast-Bereich. So, ich glaube, da sind alle einfach weitaus klüger geworden. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir wieder mehr ausprobieren würden.
Ja, total. Ich würde nämlich auch sagen, dass die Leute sind interessiert an Wissen, sie sind interessiert an True Crime immer noch und an investigativer Recherche. Und der Rest ist halt das riesige Unterhaltungssegment, oder? Also diese eine Laber-Podcast, wie man sie nennen würde.
Ja, ich versuche immer Laber-Podcast und lässt sich ja so schnell zu.
Ja, ich auch. Ich weiß mal auch nicht, wie heißt es denn
richtig? Ich sage immer Talk-Podcast.
Naja, gut. Okay, Ina, sagen wir aber
Talk ist fast zu seriös, oder?
Na, dann halt Entertainment.
Das ist gemein, aber.
Entertainment. Nee, also das würde ich schon unterschreiben. Entertainment ist und bleibt so das beliebteste Genre. Dicht gefolgt von True Crime, definitiv. Wissen ist ein immer größer werdendes Genre, gerade unter Gen Z. Also die jüngeren HörerInnen sind sehr daran interessiert, Wissensvermittlung über so persönlichen Bezug und eben ja über Longform-Podcasts auch einfach zu lernen. Es gibt sogar, ich habe irgendwo gelesen, dass sich Gen Z von Podcasts besser gebildet fühlt als durch die Schule,
ja,
was mich so ein bisschen, ja, das hat mich ein bisschen besorgt gestimmt auch, ehrlich gesagt. Huch. Aber ja, ich glaube, das zeigt auf jeden Fall so den Wissensdurst. Nicht nur bei Podcasts, ich glaube so auf YouTube, auf TikTok und so weiter sind in der jüngeren Zielgruppe so Lerninhalte auch sehr beliebt, was man so verfolgen kann. Ich glaube, Psychologie-Podcasts könnte man jetzt auch unter Wissens-Podcasts verbuchen, sind gerade auch hoch im Kurs.
Aber wie groß ist denn euer Einfluss oder wollt ihr euren Einfluss haben darauf, was erfolgreich wird? Also ihr seid so eine große Plattform für Podcasts, könntet ihr nicht auch sagen, okay, wir erhöhen jetzt drastisch die Sichtbarkeit für alle Nicht-Promi-Podcasts und damit wäre vielleicht mal diese Dominanz davon so ein bisschen zurückgenommen.
Mhm. Unsere Philosophie folgt den NutzerInnen sozusagen. Das heißt, wir beobachten in unseren Insights im Background sozusagen, was wollen die NutzerInnen gerade? Und wir versuchen dadurch dann auch immer NutzerInnen das zu zeigen, was sie suchen. Was in dem Fall jetzt vielleicht dafür spricht, ne, dass man so ein bisschen so bei seinem eigenen Geschmack bleibt und nicht gar so außerhalb seiner Komfortzone, was so Listening anbelangt, sich bewegt eventuell. Aber trotzdem versuchen wir auch immer neuere Podcasts und auch Podcasts, von denen meine RedaktionskollegInnen begeistert sind oder von denen sie glauben, dass sie wichtig sind für den öffentlichen Diskurs, auch wenn es um Nachrichtenpodcasts geht, dass wir die auf jeden Fall auch auf der Plattform zeigen, anbieten und sich dafür dann auch schnell die richtige Audience findet.
Ja, aber ich meine, die Leute hören ja oder die NutzerInnen hören ja auch danach, was denen angezeigt wird. Also das Nutzerinnenverhalten ist ja schon dadurch bestimmt, was ihnen auf Spotify, wenn sie das dann über Spotify hören, angezeigt wird.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Der Algorithmus und so die persönliche Präferenz, die formt dann irgendwie am Ende schon das, was dir angezeigt wird. Trotzdem haben wir, wie gesagt, auch so redaktionelle Flächen, die wir versuchen so zu bespielen, dass wir entsprechend auch neue und andere kulturell wichtige Themen anbieten.
Du hast eben gesagt, du fändest das auch schön, wenn mal wieder ein bisschen stärker in andere Formate, in was Mutigeres investiert wird oder wenn was ausprobiert wird. Kommt das von euch oder ist jetzt erstmal der Strategiewechsel ein bisschen weniger, die großen, vielleicht ein, zwei kleine Recherche-Podcasts und erstmal abwarten?
Genau, der Strategiewechsel beinhaltet, dass wir weitaus weniger eigene Formate, sowohl Original als auch Exclusive machen werden. Wir haben das jetzt gerade wirklich fokussiert auf so die größten Shows. Das sind derzeit Gemischtes Hack, Fest und Flauschig, Hobbylos, Wissen Weekly und Kaulitz Hills. Das sind die Podcasts, die jetzt gerade noch bei uns im Portfolio sind und deswegen eigene innovative Formate sind jetzt aus unserem Haus derzeit nicht geplant. Wir wollen uns jetzt mehr darauf konzentrieren, so andere Creator, andere Produktionsfirmen mit unserem Wissen und unserer Plattform zu unterstützen und so ein sehr guter Partner für die zu sein und eben auch dafür zu sorgen, dass deren Podcasts bei uns auf der Plattform erfolgreich sind. Wir haben in der Vergangenheit schon relativ viel Innovatives ausprobiert. Als erstes fällt mir da jetzt zum Beispiel Podcast Games ein. Da haben wir zusammen mit Studio Bummens eigentlich sagt es der Titel schon, so eine Gaming-Show gemacht. Sowas in der Richtung fände ich total spannend, wenn sowas mal wieder ausprobiert werden würde. Aber ich verstehe auch total, dass gerade alle eher auf dem Kurs sind, ne, zu schauen, was funktioniert, wie viel können wir uns auch gerade irgendwie produktionell und finanziell gerade zumuten und sich ja entsprechend irgendwie darauf fokussieren, was so die erfolgreichsten Zugpferde im Haus sind.
Daniel, du hast mitgebracht Radio Island. Das ist ein Podcast von Max Richard Lessmann und von Visavi. Und wir starten mal, wie der Podcast selbst auch immer beginnt, mit einer Sprache, nämlich, und zwar dieses Mal von den beiden.
Hallo liebe Christine, hallo liebe Ina, hallo lieber Daniel. Hier ist Max von Radio Island. Und Lotti und ich freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr quasi ein Reisespezial über unser kleines Trash Island macht. Wir sprechen da ja einmal die Woche darüber, was in der Welt der Reality Stars alles so abgeht. Und vor allem vertreten wir ja die These, dass Trash TV vielleicht sogar die Welt retten kann. Warum und wieso, das kann Daniel euch hoffentlich ein bisschen näher bringen heute. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge vom Überpodcast.
Ja, da auf die Antwort bin ich gleich gespannt. Also kurz zur Einordnung. Max Richard Lessmann hatte auch schon vorher einen Podcast, und zwar mit Elena Gruschka. Die war auch schon mal hier bei uns zu Gast. Da haben sie auch über Trash TV gesprochen. Visavi kennt man als Hip-Hop-Journalistin, hat Interview-Podcasts. Und die beiden sprechen eben über Trash TV-Formate. Und wie sie das machen, ja, das klingt dann so.
Wir werden jetzt übrigens über die ersten 4 Folgen von The 50 reden. Der Grund, warum ich sage, Kappe seit Tag 1, sind Yassin und Jenny Elvers. Die Love Story, mit der niemand mehr gerechnet hat auf der ganzen Welt oder was heißt mehr, also überhaupt gar nicht gerechnet hat. Und jetzt ist sie da und liegt vor unseren Augen, liegt auf sowas rum, nagt sich im Nacken herum und wir schauen dem zu. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist deine Emotionalität zu dem Ganzen? Was fühlst du, wenn du das siehst, Lotti?
Ich bin ein bisschen sauer, aber nicht auf Yassin und auch nicht auf Jenny Elvers, sondern ich bin ein bisschen sauer, wie die Menschen damit umgehen. Weil natürlich kann ich verstehen, dass man sagt, ach Yassin, weißt du, es geht um eine Spielshow und es dauert gefühlt 3 Minuten und er hat sich halt irgendwie verliebt oder verknallt oder es ist einfach nur ein Flirt, ist ja auch okay. Dass da die ein oder anderen Menschen irgendwie so ein bisschen sagen, ja witzig, Yassin ist halt Yassin und Yassin macht Yassin-Sachen, okay, fair enough. Aber was da jetzt gerade auf der anderen Seite passiert in Bezug auf Jenny Elvers, finde ich wirklich sowas von grenzwertig. Ich weiß nicht, ob du das gerade so mitbekommst im Internet.
Nee, habe ich gar nicht
mitbekommen. Wie die Menschen darauf reagieren.
Wird die gehatet dafür?
Max, die Frau ist 51 Jahre alt und die Menschen reagieren so, als wäre sie irgendwie 120.
Ja, genau. Also da sprechen sie dann darüber, Jenny Elvers, die was mit Yassin hat, weil jetzt sagt, wer ist denn nochmal Yassin? Ja, es sind halt viele Menschen, die bei so Trash-TV-Formaten mitmachen. Das ist die Show, bei der sie, über die sie jetzt sprechen, sind überhaupt 50. Und ich gucke manchmal ab und an Trash-TV, aber selbst ich bin auch ziemlich, ziemlich verloren. Daniel, du hast es mitgebracht. Hörst du jede Folge von Radio Island?
Ich muss zugeben, ich höre jede Folge. Und
das ist schön.
Ja, ich freue mich auch, dass wir heute drüber sprechen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Gedanken auch schön, beim Deutschlandfunk Kultur über Trash-TV zu sprechen und habe mich total gefreut, dass ihr zumindest suggeriert habt, dass das Thema euch nicht ganz so fremd ist und dass ihr auch Bock habt, drüber zu sprechen, weil ich schon auch finde, dass Max und Lotti beziehungsweise Visavi das auch wirklich auf eine besondere und schöne Art und Weise machen.
Was ist für dich das Besondere und das Schöne daran?
Also ich finde, zuallererst hört man ihnen total an, wie viel Spaß die an dieser Welt haben, wie viel Spaß die an ihrer Freundschaft haben, wie leidenschaftlich sie Trash-TV konsumieren. Und ich finde aber gleichzeitig, und das ist glaube ich neu, dass sie sehr liebevoll und respektvoll sich mit dieser, ja, manchmal auch so ein bisschen fiesen Welt auseinandersetzen. Und ich finde diese Auseinandersetzung so ein bisschen neuer, weil, ne, ich bin da jetzt auch so ein bisschen hin abgerutscht gerade eben, wenn es um Trash-TV geht, das wird schnell belächelt oder ne, früher wurde darauf ja so sehr runtergeblickt. Mittlerweile ist es ja wirklich, also kann man ja Komfort retten. Ich muss sagen, ich habe nämlich auch erst vor kurzem angefangen, Trash-TV zu schauen. Also das heißt vor kurzem, aber erst so vor ein paar Jahren angefangen, Trash-TV zu gucken. Und ich meine, das sagt ja auch, das sagen die beiden ja auch schon, Trash-TV ist ja auch irgendwie schon so ein sehr abwertender Begriff eigentlich. Ne? Eigentlich sollte man ja man vielleicht von Reality-TV sprechen. Aber genau das, ich finde, die beiden machen das auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise.
Sie gehen auf jeden Fall sehr ins Detail. So eine Folge kann auch schon mal fast 2 Stunden gehen, wo dann jedes Detail, ich meine, diese Formate dauern ja auch total lange und dann kommen die jede Woche oder teilweise sogar jeden Tag. Das ist ja auch viel Material. Da passiert viel, was irgendwie dann auseinandergenommen werden kann. Man kann über die Produktion sprechen, man kann darüber sprechen, wie die Leute miteinander, wie dann wiederum in den sozialen Medien darüber gesprochen wird. Darüber kann man sprechen. Also da ist schon viel dann dabei.
Wie ging es dir denn, Ina, du hast jetzt gerade gesagt, dass du gar nicht unbedingt alle Leute kennst. Ich weiß nicht, Christine, wie viel Reality-TV guckst du denn?
Ich gucke total wenig. Also tatsächlich, also nur die krassen Blockbuster, was weiß ich, Dschungelcamp, all diese Dinge, die so sich in den, auch teilweise ja, wie man weiß, so ein bisschen so halb ironisch ins Feuilleton irgendwann reingespielt haben, die kenne ich natürlich, weil man gar nicht dran vorbeikommt. Aber hier The 50 ist ja was, eine Amazon Prime-Geschichte, ja. Genau, das kannte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Und bin aber, also ich kenne die Protagonisten auch und das ist auch übrigens, ich möchte unbedingt nochmal eine Lanze brechen für Deutschlandfunk Kultur und seine Inhalte. Auch unser Kulturpodcast hat oft über Trash-TV geredet. Viel Anja Rützel schon zu Gast zu gehabt treten. Und so weiter. Nein, aber man glaube ich immer, wir sind irgendwie den ganzen Tag nur mit Opern beschäftigt, aber mitnichten. Gar nicht. Also
nicht
deswegen,
nur.
Außer Ina sind nicht alle nur mit Opern beschäftigt. Aber jedenfalls, deswegen gibt es da auf jeden Fall einen Zugang dafür. Und es ist jetzt ja in so einer Runde auch einfach so ein persönliches Ding, ob man es jetzt schaut oder nicht. Aber zum Beispiel die Protagonisten und Protagonistinnen, die von denen gesprochen wurde, im Zusammenhang mit The 50, die kenne ich natürlich teilweise auch und habe dann aber beim Zuhören festgestellt, ich wäre absolut ein Kandidat als Hörerin für Radio Island.
Ich dachte jetzt für eine Reality-TV-Show.
Genau, möchte da auch in dieses Schloss einziehen mit Jenny Elvers und Yassin knutschend. Mir fehlt trotzdem so ein bisschen, aber das ist natürlich klar, die Zielgruppe sind halt die Leute, die das gucken und die sich das dann sozusagen wie so die Zweitliteratur das nochmal hinterher alles erklären und erzählen lassen. Und ich habe zwischendurch immer gedacht, ach, könnt ihr mir nicht doch noch ein bisschen mehr die Hand reichen und mir wenigstens mal kurz sagen, weil ich bin mir sicher, die Geschichten, die in Trash-TV passieren, die klappen auch, wenn ich diese Folge nicht gesehen habe. Das funktioniert eben, wenn ich höre, wer da wie rumknutscht und wie das dann genau, wie gerade eben im Ausschnitt gehört, besprochen wird auf so einer größeren Ebene, nämlich wie sich die Leute dann das Maul zerreißen über so eine Beziehung, weil sie so alt ist und so. Das ist ja ein Thema. Dafür muss ich nicht alles gesehen haben. Mhm. Und ich habe nur an manchen Stellen gedacht, ach, wollt ihr nicht doch auch ein bisschen Leute wie mich ansprechen, die das vielleicht nicht gucken, aber Lust haben an der Art des Gesprächs. Und es gibt immer so ein paar Andeutungen wie, dann werden über die menschenverachtenden Kommentare der Moderation von Sophia Tomalla geredet und dann dachte ich, jetzt sag doch wenigstens ein Beispiel. Also, dass ich zumindest, dass ich mitdenken kann und dass es nicht ganz so geschlossen ist. Aber andererseits würde mir wahrscheinlich gleich Ina widersprechen, weil wir das auch schon vorher kurz hatten, dass es natürlich eine totale Gratwanderung ist. Ab wann langweilst du dann die Leute, die sich damit auskennen? Aber ich kann ja nur sagen, selbst in sowas wie so einem Kulturpodcast haben wir genau immer auch dasselbe Problem. Egal, ob du über Filme redest, über was auch immer, über Kulturinhalte, ist es immer die Schwierigkeit zu überlegen, wie viel erzähle ich jetzt nochmal nach und wie viel setze ich voraus. Und dann ist es bei manchen eben ein Mörderauftrag, dass man viele erreichen will. Die beiden müssen es nicht unbedingt machen. Aber ich stehe am Rand der starken Zielgruppe und ich würde noch mehr mitmachen, wenn ich noch mehr eingeladen werden würde, aber das findet ihr dann vielleicht langweilig.
Genau, das habe ich mich gefragt, deswegen frage ich gerade nach, so wie sehr findest du, hast du dich da so orientieren können? Ich hatte den Eindruck, selbst wenn man die Formate nicht schaut, hört man ihnen trotzdem irgendwie gerne zu, vielleicht nicht für 2 Stunden. Wenn man dann so gar kein Format kennt, wird es dann vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen lame. Ich gucke zum Beispiel nicht die Bachelors, die haben jetzt in der letzten Folge, war es glaube ich auch relativ lange über die Bachelors gesprochen. Ich habe denen trotzdem gerne zugehört. Ich glaube, so wie der Podcast aufgebaut ist, über diese Rubriken.
Ja, das stimmt. Ein bisschen was ist schon drin.
Genau, dass das irgendwie zumindest so ein bisschen abholt. Aber ich gebe dir total recht, dass das auf jeden Fall, das ist, glaube ich, echt eine schwierige Aufgabe, ne? Gerade so an bei der Masse an Content und auch so bei der Masse an so Verstrickungen in dieser Welt, ist, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, da immer so alle mit abzuholen. Ich meine, sie haben ja auch, sorry, Ina, wolltest du da noch drauf reagieren? Ich habe einfach so ein
Rede. Rede also.
Okay.
Ich kann ja nachher alles rausschneiden.
Genau. Was ich irgendwie ganz schön finde, ist, es ist so ein bisschen wie so eine wöchentliche Watch Party mit denen. Und ich habe so ein Immediate Community-Gefühl, weil da auch so viele Insider-Jokes dabei sind und so. Und das hilft natürlich überhaupt nicht. Wenn man die Insider-Jokes nicht kennt, dann fühlt man sich natürlich auf der anderen Seite so ein bisschen ausgeschlossen. Sie haben aber ja manchmal auch so Interviews, ne, mit Leuten aus der Branche, aus der Branche, wie wer hat es gesagt, Dieter Bohlen sagen würde. Und ich glaube, das ist vermute ich, dass das auch nochmal so ein das Zugang stimmt. ist für Menschen, die jetzt vielleicht nicht alles gucken.
Auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall.
Also ich finde das aber von denen konsequent zu sagen, wir fassen hier das nicht zusammen, guckt's oder guckt's halt nicht und ansonsten schaut halt, ob ihr mitkommt und dass das so als Konzept auch ist für Leute, die das geschaut haben, weil das muss man ja, finde ich, sagen zu so Trash oder sagen wir Reality-TV, das funktioniert vor allem, also ich kann das für mich alleine auch nicht gucken. Das finde ich irgendwie, das macht mir keinen Spaß. Ich muss das mit Freundinnen zusammen gucken oder zumindest so gucken, dass wir das parallel gucken und dann gemeinsam irgendwie chatten dazu. Mhm. Dann funktioniert das. Und das ist ja genau das, ne, wo du meintest gerade, ja, der Community-Gedanke, also dass man mehr das Gefühl hat, ich gucke es danach mit denen nochmal zusammen oder bespreche es danach mit denen zusammen. Also so ist es ja auch, glaube ich, gedacht, wirklich explizit als Nachbesprechung. Das finde ich schon, hat so seine Berechtigung, finde ich dann so von der Formatidee her in Ordnung zu sagen, nö, wir belassen das bei den Leuten, die es geschaut haben, oder die sich dafür nicht stark interessieren.
Genau, mit Christine halt nicht mit. Uns doch egal.
Na, oder du fängst an, alles zu schauen.
Ja, ja, genau. Das passiert schon, dass ich habe natürlich sofort, das ist, aber The 50, was ich eben nicht geschaut habe, ich natürlich sofort parallel gegoogelt und habe irgendwie hab mich mit dem Format sofort beschäftigt. Jetzt war das so ein bisschen Auftragsarbeit, natürlich für diesen Podcast. Aber das funktioniert natürlich, Entschuldigung, das funktioniert natürlich schon. Ich habe dann auch geguckt, was mit den Shownotes ist von diesem Podcast, weil ich dachte, ist es so, dass sie vielleicht irgendwie, aber können sie natürlich nicht einzelne Szenen verklippen, weil es eher eben dann auf der Plattform liegt. Aber ich wollte dann das, was ich nicht schon mitgebracht hatte als Hörerin, wollte ich dann schon außenrum mir noch so als Wissensgebäude aufbauen. Klingt mega kompliziert. Tut mir leid, Max und vis-à-vis, dass ich hier so ein bisschen darüber nachdenke, wie man es noch, weiß ich nicht, wissensartiger aufbereiten könnte. Und das stimmt schon, ihr habt schon recht, das muss man vielleicht auch wirklich nicht machen. Bin ich halt nicht dabei.
Also ich glaube, ne, die Herausforderung bei diesem Format ist wahrscheinlich auch gewesen, vorauszusetzen, dass alle alles gucken, ist, glaube ich, wirklich. Also das ist dann schon viel Stuff, den man sich angucken muss. Und ich glaube, deswegen finde ich, ich schaue auch nicht alles, ich schaue so schon viel von Reality-TV, was so angeboten wird. Wird ja auch immer größer, das Angebot.
Schon, ne?
Das ist schon krass. Also jetzt irgendwie, ne, du hast eben gesagt, Christine, The 50 von Amazon Prime, die sind jetzt auch eigentlich, ich glaube, die waren die letzten, die in Deutschland auch nicht eingestiegen waren, so in Reality-TV, wenn ich mich nicht täusche. Es ist schon krass. Also es zeigt ja auch der Podcast, dass, ne, zu so einem TV-Genre dann jetzt ein Podcast entsteht, der auch sehr erfolgreich ist. Also die beiden erreichen schon sehr, sehr viele Leute damit. Und das zeigt, was für ein Phänomen das geworden ist über die letzten Jahre.
Und sie sind ja auch nicht die Einzigen. Also Elena Gruschka hat ja auch einen neuen. Und das gibt es ja immer mal wieder auch vereinzelt, dass diese Themen da aufgegriffen werden. Oder Fernsehpodcast Anja Rützel.
Stimmt.
Also dass sich damit irgendwie, wo alle immer ständig darüber sprechen, lineares TV oder solche Produktionen interessieren keinen mehr. Ich habe nicht den Eindruck.
Also ich glaube, so Reality-TV ist halt für so die Sender und die Plattformen und die Streaming-Services so lukrativ, ne, weil es einfach viel günstiger ist zu produzieren, als jetzt jedes Mal so ein House of Cards zu produzieren. Und ich habe so den Eindruck, dass das vor allem über die Pandemie und ich glaube auch so ein bisschen abhängig von so diesen Writer-Strikes, die es in den USA gab, so ein bisschen so ein Zufluchtsort für die TV-Sender und Plattformen und Streaming-Services war. Ne?
Das glaube ich auch.
Und das Image wird durch solche Podcasts ja auch besser.
Ja, also es ist ja auch einfach so niedrigschwellige Unterhaltung. Man braucht wenig Hintergrundwissen, man kann ja eigentlich ziemlich easy einsteigen in diese Shows. Wir haben tatsächlich mal eine Folge bei Wissen Weekly über Trash-TV gemacht und in die habe ich auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal reingehört und da hat der Wissenschaftler, den wir interviewt haben, gesagt, simple Formen der Unterhaltung bieten uns Inseln, wo man sich aus den Schwernissen des Alltags zurückziehen kann. Und ich fand vor allem, dass er das Wort Insel benutzt hat und wir heute über Radio Island sprechen, das wollte ich nochmal mitbringen. Das fand ich sehr treffend.
Und du hast eben gesagt, wenn du den Podcast hörst, hast du so ein totales Community-Feeling. Wie wichtig ist dieses Community-Feeling für Podcasts generell? Was würdest du da sagen?
Ey, total, ne? Also ich glaube, das ist der Grund, warum ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Podcaster ihren Communities auch Namen geben, ne? Also was haben wir alles? Lobby-Hosts von Hobbylos, die Kaulquappen von Kaulitz Hills oder die Hackies von Gemischtes Hack. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerade weil Podcasts nicht so ein gemeinsames Medium sind. Jetzt ist schön, dass wir hier zu dritt sitzen und gemeinsam über Podcasts sprechen. Das passiert aber relativ selten, ne? Also, dass man auch gemeinsam Podcasts hört und so. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass die HörerInnen sich, wenn sie alleine hören, nicht alleine fühlen.
Vielleicht sollten wir auch sagen, die Übis.
Finde ich
die
super.
Die Übis von Überpodcast.
Ich bin am Start.
Warum haben wir das? Warum fangen wir jetzt erst damit an, Ina? Das machen wir ab jetzt.
Gut. Also jetzt ist es gesetzt.
Die Übis.
Ne?
Sehr
Übis.
Gut. Love it.
Die Übis, schön.
Finde ich super.
Das heißt, Zukunft oder auch schon Gegenwart von Podcasts ist Community-Arbeit und eine Community aufbauen. Du hast aber auch mal in einem Interview gesagt, und das fand ich interessant, weil ich meine, da haben wir hier noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, dass du gesagt hast, die Zukunft von Podcasts sind Videopodcasts.
Ah ja.
Ah ja.
Ich war jetzt gespannt, welches alte Zitat du ausgekramt hast.
2015 hast du das, nein.
Nee, das kann noch nicht so lange her gewesen sein. Nee, ja, ich habe es, glaube ich, vor kurzem tatsächlich irgendwo gesagt.
Ja, aus dem aktuellen Interview.
Ja, also was wir beobachten ist, dass Video und Podcast immer mehr miteinander verschmilzt. Und bei uns auf der Plattform finden sich auch immer mehr Videopodcasts. Und wir beobachten einfach, dass dass auch die Nutzung so ein bisschen selbstverständlicher wird und auch so ein bisschen gleichzeitiger wird, ne? Dass man zu Hause anfängt, einen Videopodcast zu schauen und dann, wenn man rausgeht oder ne, wenn man irgendwie zwischendurch unterbricht und dann rausgeht, dass man dann irgendwie das Audio weiter konsumiert. Viele PodcasterInnen nutzen irgendwie die Videoaufzeichnungen für Social Media Clips und so weiter. Das ist auf jeden Fall so ein Trend, den wir seit so circa einem Jahr, würde ich behaupten, beobachten. Und
was sieht man denn dann? Einfach nur stumpf die Aufnahme vor Mikro?
Im Prinzip ja. Es gibt aber echt auch sehr viele PodcasterInnen, die sich super viele Gedanken über auch ihr Studio machen. Ne? Also die richten ihr Studio dann so richtig ein. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Ziemlich Beste Fremde. Die sind sogar für ihre zweite Staffel zusammen in Skiurlaub gefahren und haben da ihr Studio aufgebaut. In der nächsten Staffel sind sie, glaube ich, fahren sie Fahrrad durch Kalifornien und stoppen dann immer wieder. Und das kann man dann quasi auch über den Videopodcast so verfolgen, wie deren verschiedenen Stops aussehen. Also solche Ideen finde ich total spannend, ne? Dass es jetzt dann eben so, ja, das Video und Audio so auch in der Idee und Konzeption dann so verschmilzt.
Müssen wir uns auch was überlegen. Schon wieder, schon noch ein Auftrag. Erst die Übis, dann müssen wir noch einen Ausflug machen, Ina. Also irgendwie muss aufgerüstet werden. Ja, genau.
Viele Hausaufgaben. Jetzt bleibt aber noch die eine große Frage. Warum kann denn jetzt Trash-TV, Reality-TV die Welt retten?
Stimmt, ich dachte, ich hatte gehofft, dass ihr es vergessen habt, dass Max diesen Auftrag hier mit reingebracht hat. Boah, ich will jetzt irgendwie nicht zu pseudophilosophisch werden und auch nicht zu pseudopsychologisch werden. Ich glaube tatsächlich, so dieser Eskapismus-Gedanke, der kann wahrscheinlich uns jetzt vielleicht nicht die Welt retten, aber uns vielleicht so ein bisschen so das, was in der Welt passiert, so ein bisschen leichter machen, würde ich mal behaupten. Und ich finde schon auch, dass der Podcast und auch der Fakt, dass immer mehr Leute aus so verschiedenen kulturellen Kreisen, in Anführungszeichen, sich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen, dass das irgendwie schon so ein bisschen Brücken baut. So, ne? Also ich setze mich durch Reality-TV mit Menschen und Themen auseinander, die sonst in meinem Alltag nicht so wirklich stattfinden. Und das finde ich irgendwie schon interessant, auch um nochmal andere Perspektiven auf bestimmte Themen zu erlangen. Und ich weiß nicht, ob das die Welt rettet, aber vielleicht macht die Welt ein bisschen einfacher.
So, jetzt haben wir zuerst gesprochen über Radio Island, ein Podcast von Max-Richard Lessmann und Vis-à-vis über Reality-TV. Eine große Hommage an diese Fernsehformate, die sogar meinen, dass das die Welt retten kann, auf jeden Fall. Community-Arbeit und wie heißen die denn, die Community-Mitglieder?
Von Radio Island? Boah, gute Frage. Ja. Inselbewohner? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, es sind die Inselbewohner.
Ein ganz anderer Podcast, weil keine Community-Arbeit und kein Videopodcast, sondern das ist ein klassischer Recherche-Podcast. Der kommt vom Spiegel, heißt NDA, die Akte Kescher Lehnhardt von Nora Gantenbrink und der Investigativjournalistin Maike Backhaus. Und der klingt so.
Es ist Winter 2019. Die Staatsanwaltschaft München bekommt einen Hinweis. Das Delikt Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter, Jerome Boateng, Fußball-Weltmeister und Innenverteidiger beim FC Bayern München. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Jerome Boateng auf. Diese Ermittlungen laufen bis heute.
Bei dem Hinweis geht es um das Oktoberfest 2019. Es geht darum, was in München passiert sein soll, zwischen Jerome Boateng und dem mutmaßlichen Opfer, Katharina Lehnhardt, genannt Kascha.
Ich weiß nicht, was er für Geschichten erzählt, aber ich glaube, jemand, der mit Körperverletzungen am Start ist beim Gericht, ich glaube, wenn ich da jetzt noch dazu komme, dann ändert das auf jeden Fall ein bisschen was.
Ein Spiegel-Podcast über Kascha Lehnhardt, die ist gestorben im Jahr 2021 und alles, was davor und danach noch passiert ist, arbeitet dieser Podcast auf. Christine, du hast den mitgebracht. Was hat dich überzeugt?
Also ich war erst so hin und her gerissen, weil ich so vermutet habe, dass es eben eines dieser vielen Motive ist, dass man eine prominente Geschichte nimmt und darin rumguckt und nochmal genauer recherchiert, was auch oft viel Mehrwert hat. Aber ich bei der Form so meine manchmal auch moralischen und auch Reichweiten Fragen habe, warum die wann wie erzählt werden. Und dann bin ich wirklich in diesen Sog dieses Podcasts reingeraten, weil ich den formal sehr interessant fand. Ich fand den auf einer sprachlichen Ebene ziemlich beeindruckend, weil wir aus diesen investigativen und Recherche-Podcasts es oft kennen, so empfinde ich das zumindest, dass die Autorinnen und Autoren sehr gefühlig rangehen und dass sie eigentlich nie schaffen, eine wirklich präzise und neutrale Art der Sprache zu verwenden, die mich nicht irgendwie ständig mit reinzieht in ein Gefühl oder in eine Überforderung desjenigen, der da gerade recherchiert. Die beiden sind eben tatsächlich wirklich, sie formulieren präzise, sie sind nicht gefühlig dabei, sie haben keine großen Cliffhanger am Ende der Folgen, also natürlich ein bisschen schon, dass man weiterhören will, aber sie erzählen die Geschichte eben in so einem guten Rhythmus durch und das finde ich schon mal beeindruckend, weil das ist hart, was wir da so alles hören und ich war oder wollte gerne mit euch auch darüber reden, weil es eben diese große Sprachnachrichtenebene gibt, dazu muss man wissen, dass sie 25 Stunden Sprachnachrichten von Kascha Lehnhardt auswerten durften, also das ist eine Ebene, die mich also ich bin noch gar nicht ganz fertig mit meiner eigenen Beurteilung, wie ich das eigentlich finde, weil das Sprachnachrichten also ein Mittel sind. Das finde ich total richtig, so kommunizieren wir heute und im Podcast, dafür sind sie quasi ja schon wie hergestellt. Natürlich das Beste sind wie Originaltöne, aber es ist so ein kleiner Meta-Gag da drin natürlich, weil es sind keine Originaltöne. Wir hören das immer, als würde Kascha Lehnhardt uns selber ihre Geschichte erzählen, aber sie erzählt die Geschichte natürlich ihrer Freundin, ihrer Mutter, ihren Leuten, von denen sie natürlich mit denen sie intim kommuniziert hat und das finde ich echt immer wieder eine Herausforderung, auch beim Hören, sich auf was verlasse ich mich da gerade, auf welche Art der Wahrheit und wann wurde sie wie erzählt. Und das finde ich aber mindestens ein interessantes Gedankenspiel und ansonsten aber tatsächlich auch ein formal, ja präzise, irgendwie dann doch eben mitreißend und aber auch gut recherchierten Podcast, den wir hier hören und der sich auch, das ist vielleicht noch wichtig, ohne zu spoilern und das fände ich in dem Zusammenhang auch ein bisschen zynisch, über Spoiler zu reden, aber der sich nicht damit abfindet, die Geschichte des brutalen Fußballers zu erzählen. Und wir werden aber von den Autorinnen auch nicht in die Rolle gebracht, uns einfach nur entscheiden zu müssen und ein Gut und Böse befinden zu müssen am Ende. Und das finde ich alles ganz gut. Und diese Sprachnachrichtenebene, finde ich, ist eine gute Über-Podcast-Thematik, weil würde ich mich total interessieren, wie ihr das seht.
Ich fand, die Sprachnachrichten haben mich total reingezogen in den Podcast. Vor allem, weil es eben so eine sehr komplexe Geschichte ist. Insofern komplex, als dass es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Akteurinnen und auch andere Opfer, Freundinnen und so weiter gibt, die nicht zur Sprache kommen, also die man nicht hört, aber die eben nacherzählt werden. Und dann ganz viele verschiedene Szenen und ganz viele verschiedene Orte, an denen sich Dinge zugetragen haben sollen. Und ich fand, dass die Sprachnachrichten von Kascha es leichter gemacht haben, dem allen zu folgen und gleichzeitig es natürlich auch total erlebbar gemacht hat, ne, durch was sie da vermeintlich durchgegangen ist. Und ja, mich hat das total reingesogen. Nicht nur die Sprachnachrichten tatsächlich, sondern auch die Nachrichten, die dann Maike und Nora nachsprechen. Ich fand, das hat es auch so sehr, sehr erlebbar gemacht. Und ich meine, näher dran kommt man kaum.
Ich fand auch einfach wirklich diesen Mut, das so schnörkellos zu erzählen. Also Mut, weil wir das aus so vielen Podcasts ja anders kennen. Also dieses Gefühlige selbst in journalistischen Podcasts hat ja einfach so ein bisschen Überhand genommen, fand ich. Also das ist zu oft so dieses so, oh, krass, heftig. Diese Bewertung, die ja eigentlich da wirklich in so einer rein journalistischen Produktion überhaupt nicht zu suchen hat, was ja aber sich in so Podcast-Formaten dann trotzdem immer wieder vorkam, wo immer so eine Bewertung mitschwang, immer so eine gefühlige Reaktion darauf. Und dass sie das jetzt einfach gelassen haben, fand ich super, hat meine Reaktion darauf verstärkt. Also dass ich dachte so, oh puh, krass. Und das ist ja, also all das, was irgendwie, das halt dann ja auch so nach und muss man erstmal irgendwie verarbeiten, dieses, also erstmal dieses auf der Sachebene, wie viele Frauen waren da jetzt und so weiter, ist im Detail dann auch egal. Um das zu verstehen, muss man jetzt auch nicht wissen, ob es irgendwie 3 oder 4 oder was auch immer waren. Das ist das eine. Und das andere ist ja dieses so, was ist denn jetzt die Wahrheit? Man will es halt nicht endgültig wissen können und das dann eben auszuhalten und das so darzustellen. Es gibt diese Sichtweise, das weiß man, das wird man nicht erfahren. Die einen sagen das, die anderen sagen das und das so stehen zu haben. Und auch diese, ich fand das so krass, dann diese Ungerechtigkeit von dem, wie es so dargestellt wurde, boulevardtechnisch, was das für Auswirkungen hatte. Ja, also diese ganzen Ebenen, die da drinne stecken, die aber einfach erzählt werden und Punkt aus. Also ich fand das sehr gut gemacht, ohne dass das jetzt rein von der Produktion her irgendwie ein irre spektakulärer Podcast ist. Mhm. Aber das soll es ja auch dann gar nicht sein, sondern es ist dabei geblieben, was es ist thematisch.
Ja, und es ist ja auch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es läuft ja noch ein Verfahren gegen Jerome Boateng. Also es ist sozusagen, das finde ich noch einen wichtigen Hinweis, weil das nicht aus so einer kompletten Retrospektive erzählt wird. Also das hat schon noch eine journalistische Begründung auch, dass da noch was ist, was gerade passiert und man nicht nur sensationistisch sich auf eine schon abgeschlossene Geschichte nochmal irgendwie begeben will. Und ich habe noch eine Sache gedacht, es gibt schon Dinge, die in dieser Recherche rausgekommen sind, so zumindest erzählt es Maike Backhaus in Interviews, die bisher nicht so ermittelt worden sind. Also wer zum Beispiel als allerletztes mit Kascha Lehnhardt telefoniert haben soll, mutmaßlich vor ihrem Suizid. Und da muss ich an Legion oder Legion denken und diese Geschichte, die ihr natürlich auch kennt, dass irgendwie die ehemalige RAF-Terroristin schon mal von einem Stichwortgeber in der Recherche für Legion, also schon mal aufgefunden wurde, ohne sich ganz sicher zu sein, dass sie es ist. Und jetzt habe ich auch bei diesem Podcast wieder gedacht, jetzt kann nämlich das Medium Podcast auch anhand dieser ausgewerteten Sprachnachrichten, was ein Haufen Arbeit ist, plötzlich auf einer anderen Ebene was beitragen. Und das machen Journalisten und Journalistinnen immer schon natürlich, dass sie mit Recherche auch in solchen Verfahren möglicherweise nochmal was ins Rollen bringen. Aber finde ich interessant, dass in kurzer Zeit zwei so Podcasts nochmal zumindest nicht unwichtig sind und neben dieser sensationistischen Sache, die wir gerne alle gerade hören wollen und so weiter, noch was anderes tun und es auf dieser Audioebene über diese Sprachnachrichten funktioniert.
Ich fand, für mich war es thematisch sogar noch mal ein bisschen, für mich hat der Podcast immer so ein bisschen so eine Meta-Thematik tatsächlich, weil ich finde, sie zeigen sehr eindrücklich und anschaulich, wie komplex Fälle von häuslich, ohne es so genau zu benennen, aber sie zeigen sehr eindeutig, wie komplex Fälle von häuslicher Gewalt sind und wie schwierig es ist, als so Partner oder Ex-Partner zu belangen. Vor allem natürlich, wenn ein NDA vorliegt und die Personen in der Öffentlichkeit
also
stehen.
So Verschwiegenheitsklauseln, ne?
Genau, so heißt ja der Podcast auch, danach ist es ja benannt. Da ist mir eine Szene aus der ersten Folge so total heftig in Erinnerung geblieben und da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Da geht es um Shirin S., das ist die Ex-Freundin oder Ex-Frau von Jerome Boateng. Und Maike Backhaus ist es, glaube ich, die liest einfach nur auch so.
Oh ja, das ist,
sie liest einfach nur die Fragen vor, die Shirin S. im Verfahren vor Gericht gestellt wurden zu einer Nacht, in der es zu häuslicher Gewalt gekommen sein soll. Und also da ist mir so richtig, ich habe so richtig Gänsehaut davon bekommen. Mhm. Und ich fand, das war ein Moment, wo man wirklich gemerkt hat, und das ist auch so wichtig, das zu erzählen, krass, sowas wird dann vornehmlich Frauen ja dann auch vor Gericht, solche Fragen werden denen gestellt. Mhm, und das, ja, das ist heftig, das hat lange in mir gearbeitet noch.
Ja. Daniel, ihr habt ja die All-Ears-Konferenz, also die große Podcast-Konferenz von Spotify. Da werden die Macherinnen vom NDA-Podcast auch zu Gast sein. Ja, genau. Was werden die da erzählen?
Ich habe selber deren Präsentation noch nicht gehört oder gesehen. Wir freuen uns total, dass Maike Backhaus und Jasmin Yüksel vom Spiegel bei All-Ears am 18. April in Berlin dabei sein werden. Und sie werden uns so ein bisschen so einen Einblick in die Produktion geben, also gerade auch in diese sehr komplexe und irgendwie große Recherche, die dahinter steckt. Da freue ich mich total drauf, vor allem, weil es ja wirklich gerade so ein bisschen der Podcast der Stunde ist.
Total, den Eindruck hatte ich auch, also der war in meiner Timeline sehr präsent. Du wirst auch einen Vortrag halten, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über Podcast 2024. Kannst du uns schon ein bisschen was spoilern? Was ist denn die Wahrheit?
Naja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass über dieses letzte Jahr, in dem sich so viel in der Industrie und im Medium, aber auch in der Welt und in der Wirtschaft getan hat, dass es ein guter Moment ist, um vielleicht nochmal mit so ein paar Mythen aufzuräumen oder so über so ein paar neue Erkenntnisse oder auch Veränderungen zu sprechen. Wir haben eben schon kurz über Videopodcasts geredet, darum ranken sich total viele Mythen. Ich werde ein bisschen was über Gen Z im Podcasting sprechen. Ich werde ein bisschen Einblick auch geben in unsere neue Strategie, um die sich auch so ein bisschen Mythen ranken, wie ich immer so wahrnehme aus der Industrie. Und ja, freue mich drauf, dass ich den Tag da eröffnen kann. Aber ich bin weitaus nicht der spannendste Speaker vor Ort. Also wir werden ja auch Michael Barbaro.
Genau, ihr habt noch andere Gäste.
Genau, wir werden Michael Barbaro von The Daily sogar vor Ort haben. Also der Host vom New York Times Podcast, der wirklich so eine Koryphäe auf dem Gebiet ist. Da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Felix Lobrecht wird zum ersten Mal da sein. Da freue ich mich auch total. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch da seid. Vielleicht sehen wir uns da ja.
Ein Podcast, über den wir noch uns unterhalten wollen, der heißt HDGDL, ein Podcast über die Nullerjahre, über ICQ, über Popstars, also die Castingshow, über Big Brother, über das Moorhuhn, über Eastpak und...
Hättest du dich damals ausgezogen für die Bravo? Kann man doch mal fragen.
Nein.
Okay.
Du?
Nein. Also,
wirklich, also ist mir auch wurscht, wie viel Geld, also nö.
Also bei mir genau dasselbe. Ich gehe ja heute schon nicht gerne ins Schwimmbad. So,
nee.
Also irgendwie da jetzt noch mich bei der Bravo nackt zu zeigen, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, vor allem, weil es so eine sehr spezielle Darstellungsform war. Mhm. Nicht mit so irgendwie trüber Linse.
Weil ich hätte gerne so eine ganz trübe Linse, wenn ich sowas mache. So einfach so, nur so ein Schemen irgendwie.
Sexy. Ja. Sexy Schatten. Herzlich willkommen zu HDGDL, dem Podcast über alle Fragen, die in den Nullerjahren offen geblieben sind.
Und das sind sehr, sehr viele.
HDGDL, ein Podcast von Kugel und Niere mit den Hosts Jasmin Polat und Christian Alt. Die sprechen über die Nullerjahre und HDGDL, ich meine alleine, wenn man das liest, wenn ich das lese, ich bin in den Nullerjahren quasi, also jugendlich erwachsen geworden, da geht mir das Herz total auf, hab dich ganz doll lieb, wie oft habe ich das geschrieben? Und da bin ich natürlich von diesen ganzen Themen total, war so... Ach, da ging mir das Herz auf. Über die Machart sprechen wir dann gleich. Wie ging es euch beiden?
Also mir ging auch das Herz auf. Ich bin genau eine Generation davor. Also ich war da schon eine jüngere Erwachsene, also gerade noch. Aber ich konnte mit allem was anfangen. Ich habe das alles eben auch miterlebt, dann schon mal aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Und ich fand das total gut. Also diese ganze Bravo-Geschichte, ich wäre nicht mehr die gewesen, die sich hätte überlegen müssen, ob sie dann ein Foto hinschickt. Aber ich habe die auch noch gesehen. Also es ist genau in dieser Zwischenwelt bin ich dann erwachsen geworden. Und ich habe das total gerne gehört. Also ich war so, wollen wir gleich vom normal reden. Da kann ich nur kurz sagen, dass ich am Anfang noch so ein bisschen mich schwer getan habe, so reinzukommen. Am Anfang dachte ich, na gut, man muss vielleicht nicht ganz so viel selbstreferenziell und sehr, sehr lustig alles kommentieren, weil man dann immer nicht zum Punkt kommt. Aber das wurde dann in den darauffolgenden Folgen immer besser und ich mochte die Gäste, die hatten. Ich fand das super, dass die zum Beispiel in der ersten Folge jemanden haben, der sich wirklich damals für die Bravo ausgezogen hat oder später dann wirklich auch über diese unsäglichen Talkshows gesprochen wurde. Also was heißt unsäglich? Also auch ja ihren Grund habenden Talkshows, die mich dann ein bisschen erinnert haben an, ja gut, da hat man gesagt, von 14 bis 17 Uhr wurde krass rumgeschrien im Fernsehen und heute würde man sagen, ja gut, aber jetzt wird 24 Stunden auf Twitter oder sonst wo geschimpft und alles Mögliche kommt zum Vorschein, was so eine Gesellschaft in sich trägt. Deswegen, also ich konnte total viel damit anfangen. Also ich habe, als ich dann eingegroovt war, auch auf die beiden, war ich auch dabei und wieder in diese Zeit zurückgeworfen.
Kann ich total nachvollziehen.
Daniel und du?
Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Also ich bin selbst Millennial, muss ich dazu sagen. Deswegen mit jedem Thema total related sofort und so immediate Nostalgie verspürt. Und ich bin auch total Fan von den beiden. Also sowohl Jasmin als auch Christian. Ich finde die super. Bei Christian fühlt man sich immer so ein bisschen so eingewickelt in so eine Plüschdecke. Der hat ja so eine geile, sonore Stimme. Und Jasmin ist ja auch so quick und witty. So, die sind super, super gutes Podcast-Duo. Und ich finde, man hört den beiden auch an, dass die Profis sind. Also ich fand von der ersten Folge an, es klang überhaupt nicht wie die erste Folge von einem Format. Es war schon so, also glatt klingt jetzt so negativ, ne? Aber es war schon so durchdacht. Hat mir total Spaß gemacht, das zu hören. Und ich habe mich auch gefreut, Ina, dass du das, Ina, das ist deine Auswahl, ne? Richtig.
Ja, ist meine.
Ja, du das hier auf die Agenda nochmal gepackt hast, weil ich war tatsächlich nach so den ersten paar Folgen dann nochmal irgendwie ausgestiegen. Und das hat mich jetzt gezwungen, wirklich nochmal alle Folgen zu hören. Und ich habe es richtig gebinged am Wochenende. Deswegen, ja, danke dafür nochmal.
Ja. Also ich muss, genau, ich habe es ja ausgewählt. Ich habe allerdings so ein bisschen gemischte Gefühle zu dem Ganzen. Ich fühlte mich natürlich wahnsinnig davon angesprochen. Und ich finde das an sich auch total, diese Idee, super, diese einzelnen Phänomene, die ja immer so ein bisschen durchrutschen, die ja nicht so, ah wow, hier ist Hip-Hop entstanden und ah wow, hier war das irgendwie toll, das sich nochmal so zu nehmen. Vor allem, weil, also als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, jetzt hole ich ganz weit aus, da habe ich das Gefühl, so ältere Kollegen, vor allem Kollegen, haben mir dann immer so erzählt von ihrer Jugend, wo sie dann wirklich wahnsinnig tolle Bands in irgendwelchen Miniclubs sich die ganze Zeit nur angeschaut haben und die ganze Zeit Schallplatten gehört haben und das war sowieso alles mal ganz kulturell wertvoll.
Oh, das kenn ich gut. Ja.
So, und ich dachte so, ja, sorry, ich bin halt Millennial, ich bin halt mit meinem Eastpak über den Schulhof gelaufen, hatte darin irgendwie mein selbstgebasteltes Big Brother Fanheft, hatte ich wirklich, dann wahrscheinlich noch eine selbstgebrannte CD mit den No Angels, wobei, nee, die habe ich mir tatsächlich gekauft. Also selbstgebrannt war es nicht, aber habe ich natürlich auch geschaut und habe dann am Nachmittag über ICQ gechattet und das ist alles immer noch so hat so viel Trash-Faktor und ist aber so, ja, okay, so war es halt, dass ich froh bin, dass das so langsam aus dieser Ecke rausgeholt wird und auch ein bisschen so ist so, ja, es ist vielleicht auch so toll wie eine Schallplatte oder es ist vielleicht auch einfach nur anders. Und jetzt kommen wir und sagen euch nämlich mal, dass das auch irgendwie einen Wert hat. Also dafür finde ich es super.
Darf ich dir eine Frage stellen? War dein Eastpak ja auch der Assi-Pack? Bei uns war das irgendwie, man hat das E so mit Edding weggemacht und die beiden Striche oben vom T hat man weggemacht, damit hinten drauf Assi-Pack und nicht Eastpak stand.
Vielleicht das hat, glaube ich, niemand gemacht bei uns.
Wirklich? Vielleicht war das so eine NRW-Sache.
Welche Farbe hatte denn dein Eastpak?
Oh, weiß ich nicht mehr so genau. Habe ich mich schon gefragt, als ich die Folge dazu gehört habe. Ich glaube, der war so dunkelblau. Wie war's? Hattest du auch einen Assi- oder Eastpak, Christine?
Nee, dafür bin ich zu alt, tatsächlich. Also das war sozusagen, das ist genau die, also das, ich bin diese Randerscheinung von diesen ganzen Phänomenen, die sie mitbekommen hat, aber zum Beispiel die Sachen wie, was ich, Fernsehen, Musik, Dings, das habe ich volle Lotte mitbekommen, aber zum Beispiel irgendwelche Schulhofgeschichten und so weiter, da war ich dann schon eine Stufe weiter, sozusagen. Ja, aber das verstehe ich total, Ina, was du sagst, dass sozusagen diese ganze Kultur auch nochmal durch diesen Podcast so eine Berechtigung erhält und auch so eine Grundlage. Und deswegen, damit glaube ich, hatte ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, wenn es mir zu sehr Morgen-Früh-Sendungs-Moderations-Vibrations gab, weil die beiden so da drin waren und so lustig alles fanden und so weiter, dass ich dachte, nein, ihr müsst da noch ein bisschen tiefer einsteigen, damit die Grundlage besser wird. Aber das glaube
genau,
ich ist
und das
so
wäre jetzt, ja, nee, sag ja, du. Das wäre jetzt mein nächster Punkt, dass ich nämlich auch, also erst halt dachte, ah, super Themen, toll. Und dann aber merkte, ja, okay, ich habe diese ganzen Gespräche auch schon tausendmal mit allen meinen Freunden oder allen Leuten, die so alt sind wie ich, geführt, weil es auch total Spaß macht natürlich, sich darüber zu unterhalten. Und ich kann auch verstehen, dass die das irgendwie machen, dass sie das noch so persönlich anreichern, weil sich das einfach total anbietet. Mhm. Mir war das aber irgendwann zu viel. Mhm, ich dachte, ja, ha, 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 ich weiß, ich weiß.
Ja.
Und was fandet ihr? Sie sagen ja am Anfang, es sind so viele Fragen offen geblieben und die wollen sie jetzt beantworten. Würdet ihr sagen, dass sie das eingelöst haben, dieses Versprechen?
Ich finde es total. Ich finde, es ist fast schon eine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung, auch so über diese Interviews und die Recherche, die sie betreiben und führen. Für mich ist es so eine ganz neue Auseinandersetzung mit den Themen, die man damals selbst erlebt hat und mit denen man sich vielleicht gar nicht so intensiv auseinandergesetzt hat, weil man auch noch nicht alt genug dafür war oder auch so die Informationen nicht so leicht zugänglich waren durch irgendwie Podcasts und so weiter. Für mich lösen sie es total ein.
Ich bin nicht sicher. Ich muss da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also ich habe allerdings auch noch nicht alle Folgen gehört. Ich habe 4 und ich finde, momenthaft machen sie das und dann gleitet es zwischendurch dann wieder in das sehr unterhaltsam ab, was aber halt gut mit den beiden funktioniert, aber wo mir dann das ein bisschen fehlt, dass es eins weitergeht. Also ich bin nicht ganz, ganz überzeugt, ob ich so beantworten kann wie Daniel, bin ich nicht.
Ich bleib auch so in der Mitte, bin ich ganz sicher, ob das wirklich so in der Tragweite wirklich der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Hörempfehlung. HDGDL heißt dieser Podcast über die Nullerjahre. Und dieser Podcast, der heißt über Podcast. Und wenn ihr den gerne hört, dann seid ihr die Übis.
Fan-Community. Yes.
Das war unsere Folge im März. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne zum Beispiel auf Spotify. Ihr könnt uns auch hören in der DLF-Audiothek. Danke an das ganze Überpodcast-Team, an Kai Sarabi, Christine Watti, an dich und natürlich an unseren Gast Daniel Nicolaou.
Vielen Dank, dass schön war's bei euch.
Und an
danke
dich,
sehr.
Ina Plodroch. Komm, wir sagen deinen Namen nämlich auch nochmal.
Ganz genau.
Aber du bist
danke
auch ein
Sag ich ja ganz am Ende.
Ach so.
Den sage ich ganz am Ende.
Jetzt alle.
Genau, ich bin nämlich Ina Plodroch und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.